govtechpodcast.ch über Institutionen und Infrastrukturen der Schweiz von morgen.
Sie hören den GovTech-Podcast. Mein Name ist Rolf Rauschenbach. Herzlich willkommen zur dritten Episode. In wenigen Momenten folgt mein Gespräch mit Hannes Gassert von CH++. Thema unseres Gesprächs ist das Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben, dessen Vernehmlassung vor kurzem zu Ende gegangen ist. Auf den ersten Blick weist der 17 Artikel umfassende Entwurf kaum Sprengkraft auf. Doch die bereits bekannten Vernehmlassungen lehren uns eines anderen. Wo liegt der Hund begraben? Zudem verdeutlicht dieses Gesetz zwei grundsätzliche Herausforderungen, die uns wohl noch länger beschäftigen werden. Wie können Vernehmlassungen zeitgemäß organisiert werden? Und wie bekommt der Gesetzgeber die Digitalisierung in den Griff? Doch nun zum Gespräch vom 4. Mai 2021 mit Hannes Gassert über das Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben. Hannes, herzlich willkommen zum GovTech-Podcast.
Ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf bei diesem wichtigen Debatte.
Du bist von Haus auf Informatiker. Du hast an der Uni Fribourg studiert, bist Mitgründer der Webagentur Leap. Inzwischen seid ihr fast 200 Personen, die in dieser Firma arbeiten. Unter anderem seid ihr für das digitale Erscheinungsbild des Bundes zuständig. Daneben hast du schon eine ganze Reihe an vielen wichtigen, verschiedenen Initiativen, Projekten und Organisationen mitgearbeitet, mitgegründet. Und ein Bild, das du immer wieder ins Feld führst, wenn es um Digitalisierung geht, ist, dass du sagst, dass die Digitalisierung der Schweiz eigentlich der Gotthardbau des 21. Jahrhunderts ist. Und ich frage mich, ich gehe eigentlich mit dir einig, es ist ein riesiges Projekt. Mhm. Ich frage mich, wer ist eigentlich der Escher? Und wenn ich mir vor Augen halte, was Escher alles gemacht hat und was du alles gemacht hast, du hast unter anderem geholfen, We Make It zu lancieren. Du bist Mitgründer von Crystal, einer Strategieberatungsboutique. Mhm. Du warst Vorstandsmitglied von CH Open, wo es um Open Source Programm Codes geht. Mhm. Du bist Mitgründer von Open Data, da geht es um offene Daten. Du hast das Projekt Power Coders entwickelt und ganz neu auch Mitgründer von CH++. Das sind jetzt alles eher digitale Dinge. Mhm. Dann bist du auch noch im Stiftungsrat von Pro Helvetia und so weiter und so fort. Mhm. Meine Frage, welche Schweiz willst du eigentlich bauen, heute mit den digitalen Mitteln?
Ich möchte eine Schweiz bauen, in der die digitalen Möglichkeiten, die digitalen Mitteln Menschen tatsächlich verbinden. So wie der Gotthard sie verbunden hat, Menschen tatsächlich verbinden und weiterbringen. Weiterbringen nicht nur einfach ja, technologischer Fortschritt, es gibt jetzt diesen Gotthard und die Züge und es geht immer schneller, sondern weiterbringen wirklich in einem Bild vom Fortschritt, der eben mehr ist als Innovation. Etwas Neues. Ein Fortschritt, der mehr ist als Wachstum. Wachstum geht einfach nach oben. Fortschritt geht in eine bestimmte Richtung. Und diese Art von echtem, menschlichem Fortschritt dank digitalen Mitteln, das ist das, was ich versuche, in all diesen Konstellationen, die du aufgezeigt hast, möglich zu machen, damit für mehr Leute mehr möglich wird. Also ich glaube nach wie vor an diesen Urgedanken, der auch im Internet steckt, diesem Urgedanken, dass dadurch eine inklusive, emanzipierende, alle empowernde, um den Anglizismus zu bemühen, Geschichte geschaffen werden kann, die langfristig wirklich uns alle weiterbringt. Dass das nicht immer so ist, ist offensichtlich. Und genau darum braucht es diesen Einsatz, braucht es all diese verschiedenen Werkzeuge und Mittel, um etwas in Bewegung zu bringen, weil wir befinden uns tatsächlich heute in einem Kampf, um die Seele des Informationszeitalters.
Ich verstehe also, du bist durchaus von normativen Beweggründen getrieben. Du willst die Seele ins digitale Zeitalter bringen, die Seele vom Rütli. Und jetzt komme ich mit dem EMBAG, dem Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben. Etwas Trockeneres, etwas Unbeseelteres kann ich mir kaum vorstellen. Warum ist dieses Bundesgesetz bzw. der Vorentwurf dieses Bundesgesetzes relevant und inwiefern ist es hoffentlich geeignet, deine Vision einer beseelten digitalen Schweiz zu unterstützen?
Ja, ich glaube, mit diesem Namen und dieser Struktur von ein bisschen einem gemischten Korb an allen möglichen Früchten und Gemüsen, den wir hier vor uns sehen könnten, damit ist wirklich nicht etwas gemacht, mit dem man gut Stimmung machen könnte. Es ist aber ein, glaube ich, ganz wichtiger Schritt dahingehend, dass ganz viele Diskussionen, die viele Leute seit 10 Jahren, seit 15 Jahren im Fall von Open Source oder mehr, immer und immer wieder geführt haben und wo es an im Zusammenwirken zwischen Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Verwaltung und Politik immer wieder ein bisschen vorwärts ging, von einer Interpellation zu einer Motion, zu einer Strategie. Und jetzt mal etwas und jetzt tatsächlich mal die Dinge in ein Gesetz getan werden können.
Genau, damit wir nicht immer diesen langen Titel abspulen müssen, reden wir ab sofort jetzt in diesem Podcast vom EMBAG. Und du hast das Bild eines Früchte- und Gemüsekorbs verwendet. Dieser Korb besteht aus 17 Gemüsen und Früchten, wenn man die Artikel zählt. Ich denke, es wäre zu viel des Guten, wenn wir jeden Artikel einzeln durchdeklinieren würden. Aber wir können vielleicht die Früchte, die exotischen, mit den Wintergemüsen und die Kartoffelsorten etwas gruppieren. Kannst du uns einen groben Überblick liefern zu diesem Gesetz, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer einen Eindruck haben, von was wir überhaupt sprechen?
Was wir hier haben, oder, ist wirklich eine horizontale Gesetzgebung im Sinne, dass sie digitale Fragen nicht in einem vertikalen fachlichen Bereich, oder? Also entweder der Gesundheit oder der Verteidigung oder ne, regeln will, sondern wirklich mal Prinzipien festhalten will, die für alle Bereiche, die den Bund und darüber hinaus weitere, insbesondere die Kantone, betrifft und diese Prinzipien mal festnagelt. Und deswegen ist der Anfang ganz fest um Begriffsdefinitionen und Grundsätze und was meinen wir überhaupt geprägt.
Genau, ich denke, die sind recht unbestritten. Ja. Und dann kommen wir zu einem Bündel von neuen Formen der Zusammenarbeit und der Organisation. Was schwebt hier dem Gesetzgeber vor?
Also zuerst einmal geht es sicher mal faktisch um Dinge wie das, die sogenannten E-Operations, also wirklich die Möglichkeit, sich unter Stellen der Verwaltung, auch über die verschiedenen Ebenen hinweg, sich zusammenschließen zu können und in etwas zu investieren zu können, sich beteiligen zu können an solchen Konstrukten, oder? Dass nicht mehr alle ihre eigene Suppe kochen müssen, weil es gar nichts anderes geht, sondern dass man Aufgaben, die alle betreffen, wo möglichst viele mitmachen sollten, weil es sich dann immer mehr lohnt, gemeinsam machen kann. Und genau diese Grundlagen, was eben die Kostentragung, was die Beteiligungsformen, was die Finanzhilfen anbelangt, die dafür geleistet werden können, das alles wird hier am Anfang geregelt.
Genau, und das finde ich eigentlich schon auch noch recht interessant und wichtig festzuhalten, dass eben die digitalen Möglichkeiten auch andere Organisationsformen erfordern, bedingen. Mhm. Und eben die Idee, dass jedes Amt seine eigenen Server und jeder Kanton sein eigenes Datenzentrum und so weiter betreibt, ist aus technologischer Sicht oft gar nicht zielführend, aber aufgrund der bisherigen gesetzlichen Grundlagen gar nicht anders möglich gewesen. Und hier soll das MPAG Abhilfe schaffen. Ist das richtig?
Ja. Eben, also ich höre ja sehr viel als Antwort auf eine gute Idee. Ja, aber da gibt es keine Gesetzesgrundlage. Für mich ist das immer so ein bisschen das Neue, der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Aber hier ist es jetzt mal eine Situation, wo ja, man sagen kann, ja, der Bund kann sich nicht einfach so an irgendwelchen Firmen beteiligen, weil er gerade Lust hat, oder? Und unter den spezifischen Umständen eben des Einsatzes elektronischer Mittel für die Erfüllung von Behördenaufgaben soll er das eben tun können. Und das macht hier durchaus Sinn und sagt auch etwas über, wie die Strukturen halt gebaut worden sind oder die Strukturen, die wir haben, die Prozesse, die wir haben. Wenn wir die heute erfinden würden, dann würden sie wahrscheinlich anders erfinden. Oder die sind ganz fest so, weil sie aus einem bestimmten historischen Kontext entstanden sind, weil eben der Fluss von Nachrichten und von Papier und von Macht und Kontrolle, der mit diesen Informationsflüssen zusammenhängt, halt im 19. Jahrhundert anders aussah, wo wir das alles erfunden haben, oder? Und jetzt könnte man sagen, man muss das alles neu erfinden, solche Stimmen gibt es auch. Oder man sagt, ja, man pragmatisch und passt halt an, wo man etwas anpassen kann. Was mich da bei diesen Fragen, wo es ja auch um Geld geht, oder, ein bisschen gestört hat, ist, dass es da eigentlich immer darum geht, sich an etwas Bestehendem anschließen zu können.
Also, was meinst du zum Beispiel? Bestehend in welcher
Hinsicht? Also jetzt eben E-Operations oder solchen Geschichten, oder? Man kann sich anschließen.
Vielleicht hier etwas, eine kleine Klammerbemerkung.
Genau, du erklär, was das ist.
E-Operations Schweiz AG ist der ganze Firmennamen. Das ist eine Firma, die 2018 von der SIK, von der Schweizerischen Informatikkonferenz, gegründet worden ist. Inzwischen halten viele Kantone, einige Städte ebenfalls Aktien an dieser Aktiengesellschaft. Privater Besitz ist nicht möglich. Und die Aufgabe dieser E-Operation Schweiz AG ist, spezifische E-Government-Lösungen, Systeme zu betreiben, im Auftrag eben der Eignung.
Ja, also vielleicht so ein bisschen, oder? Also, wie die digitale SBB, oder? Wo man auch einen verwaltungsbundesnahen Betrieb hat, aber es ist halt eben doch ein Betrieb. Und nicht der Bund selber. Und da gibt es Leistungsvereinbarungen und so weiter. Und das macht dort durchaus Sinn. Was dort fehlt, ist etwas, wie wir es in Deutschland schon sehen und wie es in bestimmten Bereichen, wie beispielsweise in den Geoinformationssystemen, heute schon gemacht wird, nämlich genau solche Finanzierungsmodelle, aber für echte Innovationsprojekte, oder? Dafür, um wirklich etwas auszuprobieren, einen Prototypen zu machen, wirklich die Geschichte auch vorwärts zu bringen und nicht nur Trägerschaften für was es schon gibt, besser organisieren zu können. Dort, oder das Beispiel in Deutschland, das dort eines der Bundesministerien macht, ist der Prototype Fund. Und den haben wir mit opendata.ch und der Stiftung Mercator Schweiz ja in die Schweiz geholt, aber privat finanziert, oder? Wir finanzieren dort Civic Tech oder auf mir ist auch GovTech Prototypen, damit wirklich die Möglichkeit besteht, so zu arbeiten, wie man eben richtig Prototyping macht, oder nicht, dass man ein Risiko eingehen kann, dass man so arbeiten kann, dass man möglichst schnell möglichst viel lernt. Und ich glaube, wenn wir jetzt schon die gesetzlichen Grundlagen neu schreiben, glaube ich, würde es sich lohnen, darüber nachzudenken, ob nicht in Ergänzung so ein Instrument oder zumindest die Möglichkeit, mal so eins zu machen, sich hier nicht lohnen würde.
Das finde ich eine schöne Idee. Wollen wir aber doch noch einmal zurückkehren zum Überblick, zum Gesetz an sich, denn es hat doch noch ein, zwei saftige Melonen und Bananen dabei, die wir auch anschauen wollen. Also wir haben gesehen, es gibt eben neue Formen der Zusammenarbeit und Organisation, die hier legiferiert werden. Anschließend geht es in zwei Artikeln um neue Formen der Offenheit und ein offenherziger Mensch bist ja du, mindestens was Code und Daten betrifft. Kannst du hier kurz etwas sagen? Um was geht es hier konkret?
Ja, Artikel 10 macht Aussagen zum Thema Open Source Software und definiert zum ersten Mal, was das ist in einem Gesetzestext, oder? Also wirklich die grundlegenden Freiheiten von freier Software werden da mal in ein Gesetz geschrieben und das ist ein großer Schritt. Was dann nachher passiert, ist aber allerdings relativ klein. Nämlich, was wir hier haben, ist die Möglichkeit, dass Bundesbehörden Software, die sie entwickeln oder entwickeln lassen, so veröffentlichen dürfen. Was ja davor durchaus hin und wieder zu Streit geführt hat, ob das überhaupt möglich sei, mangels gesetzlicher Grundlage. Diese wird damit geschaffen. Diese ist aber eine reine Möglichkeit, oder? Und da fordern natürlich europaweit unter dem Slogan Public Money, Public Code schon seit Jahren nicht nur abstruse Aktivistinnen und Aktivisten mit Kapuzenpullis, sondern wirklich auch Player aus der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft sowieso, dass man da einen klaren Schritt weitergehen muss. Nämlich, wenn die öffentliche Hand in digitale Infrastruktur, in Software investiert, dann muss das offene Software werden, weil damit eine neue digitale Allmend, ein neues gemeinsames Gut geschaffen wird, das wir miteinander finanzieren, weil allein wir es nicht können, wo aber nachher alle wieder auch daran in unterschiedlicher Form teilhaben können sollen, was auch dazu führt, gemeinhin, dass diese Software nachhaltiger ist und sicherer. Und da denke ich, wird es noch die eine oder andere Debatte geben. Wir haben in den Vernehmlassungsantworten schon ein bisschen gehört, was die verschiedenen Player genau, dazu
kommen
meinen.
Wir noch dazu.
Genau, aber ganz grundsätzlich, oder Open Source, die Möglichkeit besteht und es besteht sogar die Möglichkeit, dass dass die Bundesbehörden, wenn sie dazu noch Arbeit leisten für Dritte, damit sogar als Dienstleister sogar noch Einnahmen machen können.
Okay. Genau, das ist ein wichtiger Aspekt der ganzen Debatte rund um Open Source. Das Publizieren ist ja das eine, das Unterhalten, das Finanzieren der Weiterentwicklung und so das andere. Und das ist natürlich nicht immer eine triviale Angelegenheit. Schön, wir haben jetzt eben gehört, die eine Form der Offenheit ist das Open Source Thema, das andere ist das Open Data oder Open Government Data. Worum geht es hier?
Offene Daten sind solche, die ohne Erlaubnis jeder Mann und jede Frau zu jedem Zweck einsetzen darf. Also es ist wirklich eine Grundlage frei zugänglicher Grundfakten, die sozusagen über uns schwebt, wo immer wir sind, oder? Also wenn wir zwei hier miteinander sprechen, dann könnte man uns auf offenen Daten auf einer Landkarte verorten. Man könnte das Wetter draußen mit offenen Daten beschreiben. Man könnte den Fahrplan, wenn wir jetzt mit Tram, Bus oder Zug hierher gekommen wären, aus offenen Daten nachgucken und sogar die Verspätung dort sehen. Und eben nicht nur die Herausgeber und Ureigentümer dieser Daten dürfen damit etwas machen. Nicht nur Swisstopo darf eine Landkarte auf einer Webseite anzeigen, sondern so wie wir das gewohnt sind, sonst schon von überall. Mit diesen Daten sollen alle etwas machen können für mehr Innovation, weil man da plötzlich Dinge ausprobieren kann, die vorher fast unmöglich gewesen wären. Für mehr Transparenz, weil man damit auch sieht, was gemacht wird und verstehen kann, wie es funktioniert. Aber auch für mehr Wertschöpfung, weil es gibt so viele Startups und KMUs, die wirklich aus diesen Daten nachher echten Wert schöpfen.
Und genau, ein Beispiel habe ich ja in meiner letzten Folge mit Clemens Schuster und Politik.ch präsentiert. Also ich fasse zusammen, bei diesen neuen Formen der Offenheit geht es einerseits darum, die digitale Infrastruktur, die Programme offen zu legen, soweit es geht, und eben insofern die Infrastruktur, die Allment, der Allgemeinheit zugänglich zu machen und andererseits die Daten, die dann in dieser Infrastruktur herumzirkulieren, auch zugänglich zu machen. Bestens. Jetzt haben wir noch einen letzten Block. Ich weiß jetzt nicht, welches Gemüse hier am besten passen würde, aber ich habe ja vorher von Bananen gesprochen und es geht hier um Standards und es gibt ja diese Verballhornerung der europäischen Bananenregulierung. Um was geht es hier im MBAG und den Standards?
Das Internet funktioniert ja nur, weil sich die Geräte darin an einigermaßen einheitliche Standards zur Übermittlung von Daten halten. Und auf einer viel höheren fachlichen Ebene braucht es das eben auch, wenn nicht Computer einfach miteinander sprechen und Webseiten abrufen, sondern wenn halt auch Amtsstellen miteinander im Datenaustausch sind. Und dafür macht es natürlich Sinn, dass möglichst viele die gleichen Sprachen sprechen, weil man sonst nicht weit kommt, weil beim Gotthard, wenn auf der einen Seite die Spurbreite 1 Meter wäre und auf der anderen Seite 80 Zentimeter, dann gäbe es einfach eine Entgleisung. Das ist ganz einfach. Und da ist tatsächlich die Idee, dass es einen Prozess geben soll, um wirklich auch verbindliche Standards zu definieren und festzulegen.
Schön und gut. Jetzt haben wir einen Überblick. Wir haben gehört, in diesem MBAG werden neue Formen der Zusammenarbeit und Organisation legiferiert. Es geht um neue Formen der Offenheit und es geht um die Standardsetzung. Eigentlich könnte man sagen, recht unbestritten, recht trivial, recht grundsätzlich. Du hast angedeutet, an gewissen Orten hättest du lieber nicht eine Möglichkeit, sondern ein Sollen, wie auch immer. Ich habe dieses Gesetz für eine Episode des Podcasts auch gewählt, weil ich anhand des Gesetzes aufzeigen möchte, wie schwierig es eigentlich ist, überhaupt sinnvoll Gesetze zu schreiben, die mit der Digitalisierung umgehen können, beziehungsweise die die Digitalisierung dann ermöglichen. Und dazu möchte ich dich bitten, vielleicht ganz kurz einen Überblick zu geben der Vorgeschichte dieses Gesetzes. Es kommt ja nicht aus dem Nichts. Wir sind jetzt im Jahr 2021. Du warst schon 2008 im Vorstand von CH Open. Was ist dazwischen geschehen, beziehungsweise nicht geschehen? Wo stehen wir heute?
Ja, also ich kann es vielleicht eben am Beispiel von Open Data vielleicht festmachen, oder? Als das erste iPhone in die Schweiz kam, da warst du sicher auch mit von der Partie, standen ja die Leute an vor den Läden und so weiter, alle mussten dieses iPhone haben und da gab es ein paar hier bei uns, bei der Lieb, die sagten, wir wollen unbedingt eine App auf diesem iPhone haben, wenn es in die Schweiz kommt und wir machen eine ÖV-App, weil alle werden eine ÖV-App wollen. Und wir wollen die in diesem App-Store haben am Tag, wenn dieses iPhone kommt. Das haben wir dann gemacht und mussten dafür die Daten, ich will nicht sagen stehlen, ausleihen von der Webseite der SBB, damit das möglich wurde und haben dort die Systeme vielleicht hier und da ein bisschen stark belastet und es war nicht so ideal teilweise. Und seit dann, oder, stellen sich solche Fragen, aber wieso eigentlich darf nur die SBB eine SBB-App oder eine ÖV-App eigentlich im eigentlichen Sinne machen, oder? Wieso gehören diese Daten, die wir ja, glaube ich, auch bezahlen und die gehören ja irgendwie uns und diese SBB gehören ja auch irgendwie uns und wieso geht das genau nicht? Seit dann, oder, ungefähr, und damals eben in den USA dann festgepusht von Obama, seit dann ist da so eine Debatte rum, was dann nicht nur zu solchen Hacks, sondern auch zu ganz vielen Diskussionen mit den entsprechenden verantwortlichen Menschen und dann in institutionalisierter Form dem Verein Open Data, den es jetzt auch schon wieder 11, 12 oder so Jahre gibt, Dialoge statt, plus dann auch schon erste parlamentarische Vorstöße und das zum Thema gemacht hat. Was denkt der Bundesrat zu? Beabsichtigt der Bundesrat und so weiter und so fort. Und was dann dazu geführt hat, dass 2014 die erste Open Data Strategie verfasst wurde, mit verschiedenen Stellen definiert, was ist das überhaupt? Und dann hat man mal mal angefangen und gesagt, ja, wir brauchen jetzt ein Portal und dann wurde das gebaut. Dann gibt es eine zweite Open Data Strategie, 19 bis 23, aber immer alle sagen, ja, aber es ist ja nur eine Strategie. Weil ja, Strategie steht, aber es ist verbindlich. Und immer wieder haben sich Fragen gestellt von wegen, ja, sollen wir, müssen wir, dürfen wir? Und genau solche Unklarheiten versucht man jetzt wirklich mal zu lösen, indem man sagt, so, es ist jetzt das Gesetz. Open Data by Default ist jetzt das Gesetz und hier kann man nachlesen, was das Gesetz ist und dann gibt es die Verordnung dafür und dann kann niemand mehr sagen, wo ist die gesetzliche Grundlage. Und dann hofft man so, dass vor allem die Willigen, die Fähigen, die Motivierten es dann auch einfacher haben, oder? Wirklich dann, damit tatsächlich so etwas dann passiert. Das, was im Gesetz steht, heißt ja dann noch nicht Schnipp und es ist gemacht, oder? Aber es gibt endlich diese Möglichkeit einer Nachhaltigmachung von jahrzehntelanger Debatte in eine Form, die sagt, okay, das Thema ist jetzt da, es ist gekommen, um zu bleiben. Wir machen jetzt etwas damit und zwar auf lange Frist.
Im Dezember letzten Jahres ist entsprechend eben dieser Entwurf veröffentlicht worden und alle, die sich haben dazu äußern wollen, sind eingeladen worden, sich zu vernehmen. Die Vernehmlassung. Die ist jetzt
großartig. Eine großartige Sache eigentlich, dass da alle einfach etwas sagen. Aber ja.
Genau. Und diese Vernehmlassung ist jetzt Ende März zu Ende gegangen. Und ich weiß, du hast in dieser Vernehmlassung auch eine Rolle gespielt. Kannst du da etwas erzählen?
Also auf der einen Seite haben wir innerhalb des Vereins opendata.ch sehr früh gesagt, wir sind zwar nicht explizit eingeladen, aber wir wollen das beantworten. Oder?
Und dann haben genau, vielleicht dazu kann man ja als kleinen Staatsbürgerkunde Einschub noch erwähnen, wenn ein Gesetz in Vernehmlassung gegeben wird, gibt es immer einen erläuternden Bericht und es werden gewisse, also alle Kantone, die großen Städte und andere Verbände und so automatisch eingeladen. Mhm. Es gibt auch immer die Liste der Eingeladenen. Mhm. Aber wer sich auf der entsprechenden Plattform einwählt und sieht, welche Gesetze zur Vernehmlassung stehen, kann sich auch ungefragt äußern.
Und da hat niemand darauf gewartet, aber wir haben gesagt, wir wollen das machen.
Ich denke, das war wohl logisch, dass ihr euch hierzu äußern würdet, denn es ist doch eine Herzensangelegenheit, die ihr schon seit eben einem Jahrzehnt auch bearbeitet. Sicher.
Und was wir dann aber gesagt haben ist, wir schauen innerhalb von unserer Community Feedback zu sammeln, Input zusammenzuholen, was diese Leute aus dieser Open Knowledge Community mit diesem Gesetz machen, wie sie denken, dass sie das betrifft, wo sie denken, dass etwas gut ist, wo sie denken, dass etwas weniger gut ist. Und das gesammelt in einem offenen Dokument, wo wirklich einige Leute wirklich mit Herzblut auch dahinter sind und wirklich in einem Community-Effort gesammelt haben, was wirklich aus einer Warte dieses Teils der digitalen Zivilgesellschaft dazu gesagt werden muss.
Also kann man sagen, ich meine, die Vernehmlassung ist ja eigentlich schon ein alter Versuch, die Schwarmintelligenz der Schweiz anzuzapfen, mindestens institutionell. Und ihr habt jetzt das noch einmal multipliziert innerhalb eurer Community.
Ja, aber das ist ja immer so, oder? Also jeder Kanton, der so etwas bekommt, geht ja dann auch wieder bei all den verschiedenen kantonalen Ämtern fragen. Also Vernehmlassungen sind immer ein weiter Wasserfall von sprudelndem Input.
Der Rauschenbach hofft es.
Ja, genau. Ist da zusammengesammelt, was da kam, oder? Und dann habe ich zusammen mit eben einigen von diesen Kollegen eine Antwort verfasst, die wirklich nicht nur den Open Data Artikel, sondern wirklich die ganze Geschichte angeschaut hat. Und wirklich versucht hat, aus dieser Perspektive, was ist denn ein Fortschritt? Was bringt uns denn wirklich weiter? Was beschleunigt die Schweiz und macht sie offener, schneller und besser zu formulieren, was da reingehört? Und dieser Vorschlag, oder diese Ideen, die da drin stecken, sind, wenn wir die einfach einschicken an den zuständigen Rechtsdienst, dann sind die ein lauer Hauch. Wenn wir mit anderen sprechen, wenn wir schauen, hey, CH Open, CH++, Digital Switzerland, Swico, die Parteien, was meint denn ihr? Habt ihr euch zu dem Thema schon Gedanken gemacht? Wie seht ihr es beim Thema so und so? Dann kann daraus ein Windchen oder gar ein Wind werden, weil dann sich die Ideen in diesem Prozess sich sicher nicht so weit angleichen, dass es eine Einheitssuppe würde, sondern dass man wirklich auch sieht, diese digitale Community, die in der Schweiz ja nicht riesig ist, oder? Es ist ein kleines Land und es gibt auch bei den Parteien, oder, gibt es ja auch nicht Heerscharen von Leuten, die sich mit solchen Dingen, du hast vorhin gesagt, eben, das ist ein Korb mit Kartoffeln und Wintergemüsen, die sich mit solchen Dingen jeden Tag auseinandersetzen, oder? Und genau diese Kleinheit des Systems hat sehr geholfen, einen sehr produktiven Dialog zu führen über die Institutions- und Parteigrenzen hinaus. Und da glaube ich, dass das ein ganz wichtiger Prozess war, um auch die Tragweite von was das alles noch bedeuten könnte, ein bisschen auszudiskutieren. Weil, oder Software ist oft nicht wahnsinnig langlebig. Hardware auch nicht. Aber Gesetze. Wir haben heute noch Gesetze, die wurden noch mit den Kutschen gefahren, als sie geschrieben wurden. Oder? Gesetze können unglaublich lang leben. Und wenn man eben einerseits in der Geschwindigkeit diesen digitalen Alltags lebt und da drin ist und andererseits dann aber diese langfristige Optik miteinander einnehmen kann, dann glaube ich, können da sehr gute Geschichten entstehen. Und ja, so habe ich ganz viele, wie man das heutzutage halt macht, ganz viele Calls, Videokonferenzen mit ganz unterschiedlichen Leuten, mit ganz unterschiedlichen Interessen gehabt. Und das war sehr spannend und sehr lehrreich und hat denen etwas gebracht und mir auch.
Und hoffentlich auch dem Gesetz. Inzwischen sind ja einige der Vernehmlassungen schon freiwillig publiziert worden. Mhm. Ich meine, es sei das eidgenössische Finanzdepartement, das hier federführend ist, das diese Vernehmlassungen jetzt alle eingesammelt hat, die jetzt verarbeitet und einen Bericht dazu verfasst. Der wird dann publiziert, wohl irgendwann im Sommer. Du hast dich aber schon darum bemüht, auf den Webseiten der Verbände, um Parteien ein wenig zu schauen, was sie jetzt am Schluss nach Bern geschickt haben. Kannst du da schon ein, zwei Primeurs geben? Geht es in die Richtung, wie du es dir erhoffst? Oder ist alles schon im Butter? Oder sind da noch größere Brocken im Weg, die unabhängig von deinen Forderungen sind?
Ja, also wir haben das, und da bin ich sehr, sehr froh, um das Team, das Ganze von CH++ gesammelt und auf ch++.org/mbank bisschen eine Linksammlung zu diesem Thema zusammengestellt. Was kann man sagen? Man kann sagen, für eine Mehrheit der Kantone ist das ein schwieriger Früchtekorb. Insbesondere dort haben sie einen faulen Apfel gefunden, wo es um die Standards geht. Bei den Standards und teilweise auch beim Thema Open Data, wo sie finden, Moment, in der Bundesverfassung steht, die Kantone sind bis auf, was sie dem Bund abgeben, souverän. Die Kantone entscheiden hier. Da muss der Bund gar nicht kommen und meinen, er sagt uns, wie wir irgendetwas zu tun haben oder was man eben einen Stand hat, dann versteht. Dort war die Ablehnung, glaube ich, kann man sagen, erstaunlich heftig. Das ging bis zum Vorschlag der totalen Rückweisung. Das haben dann auch einzelne Parteien so übernommen. Die teilweise sagen, oder? Also ist zurückzuweisen, weil es nicht auf einer entsprechenden Verfassungsgrundlage fußt, oder? Und das ist starker Tobak.
Das ist starker Tobak und dann doch schon auch ein bisschen befremdlich, wenn man sich vor Augen hält, dass jetzt während Jahrzehnten hier Vorbereitungsarbeiten geleistet worden sind für ein Gesetz, das eigentlich absolut essentielle Themen bewältigen will. Jetzt gibt es aber auch die Hypothese, dass es sich hier um nicht starken Tobak, sondern um einen kleinen Bug handelt. Nämlich insofern, dass die Schreiberlinge dieses Gesetzes nur etwas unsorgfältig waren und es nicht darum gegangen sei, dass Standards Delgel, welches Thema auch immer für Kantone und auch Gemeinde verbindlich sein sollen, sondern nur jene Standards für Themen, wo der Bund sowieso schon via andere Gesetze und auch via Verfassung eben die Kompetenz hat. Was sagst du zu dieser Hypothese?
Ja, das ist möglich und ist ein möglicher Kompromiss, oder? Dass man sagt, ja, man beschränkt diese Prinzipien in ihrer Wirkungsmacht und Verbindlichkeit auf dort, wo es eben nicht allgemein um Behördenaufgaben, sondern ganz spezifisch um Bundesaufgaben geht, oder? Und das ist sicher möglich und kann dann bedeuten, oder, dass diese Standardisierung ein sehr viel, vielleicht ein langwierigerer Prozess wird, oder? Dass es eine Frage der Aushandlung wird und dass wir damit unter in eine, man kann sagen, klassisch-schweizerische Situation kommen mit dem Föderalismus, wo alle es ein bisschen anders machen, dadurch auch die Chance haben, etwas besser zu machen, vielleicht etwas Neues zu erfinden, vielleicht von den anderen zu lernen im besten Fall. Und sich dort, wo man sich wirklich einig werden will, dann auch einig wird. Das braucht zwar Zeit, geht vielleicht ein bisschen länger, aber dafür ist es dann solid und von vielen mitgetragen. Oder das ist so dieses Schweizer Ding. Und da ist natürlich tatsächlich das Problem, dass sich stellt wirklich die Frage, diese Digitalisierung, diese beschleunigte Welt, kann man das noch so machen? Oder kann man das noch so machen oder verliert man einfach zu viel an tatsächlich Handlungsfähigkeit, oder? Und eben, also digitale Souveränität ist ein großes Schlagwort, über das, von dem wir noch viel hören werden, auch von der Europäischen Union. Und, aber das bedingt Handlungsfähigkeit, oder? Und wenn die Züge nicht fahren können, weil wir uns über die Gleise nicht einig werden, dann können wir noch lange sagen, ja, aber bei uns fahren dann die Züge im Kanton dann super pünktlich. Wenn sie nicht über die Kantonsgrenzen hinauskommen, wenn man von der Deutschschweiz nicht mehr ins Tessin kommt, dann im übertragenen Sinne, dann wird es halt einfach schwierig, dann wird es schwierig, die Ansprüche der Bevölkerung zu erfüllen, einer Bevölkerung, die immer mobiler wird, oder die nicht ein ganzes Leben in einer Gemeinde oder einem Kanton verbringt und Erwartungen hat als Bürgerinnen und Bürger der Schweiz und nicht nur als Obwaldnerin oder Obwaldner, als Zürcherin oder Zürcher. Und da denke ich wirklich, müssen wir darüber nachdenken und müssen die Kantone darüber nachdenken, wie viel von dem tatsächlich in ihrem Sinne ist. Und deswegen haben wir von CH++ auch bereits mit einer ganzen Reihe von Parlamentsmitgliedern in ganz unterschiedlichen Kantonen geschaut, dass jene die Möglichkeit und unsere Unterstützung haben, bei ihren Kantonsregierungen zu fragen, ja, aber wie seht ihr das denn jetzt genau? Oder? Und wie stellt ihr euch das denn vor? Und unter welchen Bedingungen vielleicht würdet ihr denn doch anders mitspielen? Und das, denke ich, wird noch ein sehr interessanter Prozess, wo man tatsächlich sieht, oder? Und das hat man auch eben in der ganzen Pandemiebewältigung gesehen, die Kantone, das ist da, wo wirklich Erfolg und Misserfolg von Politik, ob es Gesundheits- oder Digitalpolitik ist, sich ganz fest entscheidet. Und auch wenn die großen Kameras auf das Bundeshaus in Bern gerichtet sind, ganz viel von dem, was uns im täglichen Leben betrifft, ist halt wirklich auf der kantonalen und auf der Gemeindeebene. Und deswegen ist das hier so eine spannende Frage, weil es geht nicht nur um halt so einen Text, sondern es geht ganz fest um Handlungsfähigkeit und auch um Macht.
Das sehe ich auch so, die Kantone als Bastionen. Und es ist sehr interessant, dass im Mitbericht zum Gesetz unter anderem erwähnt wird und ein Bezug gemacht wird auf die digitale Verwaltung Schweiz. Jene Zuhörerinnen und Zuhörer, die die erste Episode meines Podcasts angehört haben, sind mit diesem Thema schon etwas vertraut. Und insofern ist jetzt dieses auf die Hinterfüße stehen der Kantone im Zusammenhang mit dem MBAG doch eine Warnung eigentlich an die digitale Verwaltung Schweiz, dass vielleicht die Varianten 2 und 3, wo es dann eben um die verbindliche Standardsetzung durch diese neue Zielorganisation geht, nicht im Sinne der Kantone sei und dass die KDK da vielleicht dann nicht mitspielen würde. Also da tun sich jetzt schon relativ klare Fronten auf. Zu Recht oder Unrecht sei einmal dahingestellt, aber die müssen ausgefochten werden mit dem Preis, den du erwähnt hast. Genau. Jetzt haben wir ein bisschen eben die Schwierigkeiten, die vielleicht Mängel dieses Entwurfs angesprochen. Wie gesagt, es ist ein Entwurf. Er wurde in die Vernehmlassung gegeben, eben genau um solche Mängel auch zu erkennen und noch nicht das Gesetz schon zu verabschieden. Es würde mich doch auch noch Wunder nehmen, es ist ja nicht nur interessant, was im Gesetz steht, sondern was auch im Gesetz nicht steht. Hat dir etwas gefehlt?
Abgesehen von den ganz vielen Orten, oder wo die Verbindlichkeit durchaus höher sein könnte und das Tempo, das gefordert wird durch die Setzung von Fristen, Abgesehen davon, glaube ich, fehlt ganz grundsätzlich ein, vielleicht sind es mehrere Artikel. Und das ist ganz fest auch eine Forderung aus der Wirtschaft, nämlich, dass das Thema Schnittstellen, APIs, Application Programming Interfaces, zu regeln sei. Weil, oder wenn wir beispielsweise jetzt von Open Data sprechen, dann geht es ja da immer darum, etwas abzurufen, oder? Es gibt ein Ort, da ist ein Topf mit Daten und dann darf jemand diese Daten herunterladen und damit etwas machen. Aber mehr und mehr ist die Art und Weise, wie Software gebaut wird, wie digitale Systeme designt werden, ja eine von einem Orchester von unterschiedlichen Instrumenten, die man nach Bedarf anfragt und sagt, hey, System so und so, du kannst doch X. Kannst du mir aus den Daten, die ich vom System Y habe, daraus ein Z machen, damit ich es dann weiterreichen kann an A? Und große Organisationen mit großer IT und die schweizerische Vermarktung ist definitiv so eine, in ihrer schon nur beim Bund, aber in ihrer Gesamtheit noch viel mehr, muss man heute und muss man eigentlich schon länger so bauen, dass sie eben miteinander wirken können, oder? Und dass sie einerseits innerhalb der Verwaltung so miteinander wirken können, damit nicht die gleiche Funktion 500 Mal programmiert wird, was durchaus so durchaus nicht unrealistisch ist, oder? Damit nicht innerhalb der Verwaltung so Inseln entstehen, die nur für sich selber funktionieren können und damit ganz, ganz viel an Möglichkeiten und an Effizienz verlieren, sondern dass auch die Kommunikation mit der Außenwelt über solche Systeme passieren kann. Oder die Wirtschaft würde schon sehr lange, sehr gerne beispielsweise die Mehrwertsteuerabrechnung direkt aus dem Buchhaltungssystem zack zur Steuerverwaltung schicken. Solche Fälle gibt es unglaublich viele, aber es gibt genau nicht diese Basisprinzipiengesetzgebung, die es einfach machen würde, dass in der Verwaltung solche Dinge entstehen können. Oder? Und analog zum Thema Open Data by Default, den wir weiter oben im Gesetz haben, denken wir von Open Data, von CA++ und übrigens eben von wirklich vielen Playern der Digitalwirtschaft der Schweiz, dass hier etwas passieren muss, dass man dieses Architekturprinzip als Standard, als Grundsatz festlegen sollte und dann entsprechend auch Plattformen schaffen muss, die darauf Zugriff verschaffen, regulierten Zugriff, oder? Es kann nicht jeder die Mehrwertsteuerabrechnung für irgendjemanden einschicken, sondern das muss authentifiziert, autorisiert, sicher sein und so weiter, dass man solche Infrastruktur schafft, damit eben nicht nur Firmen und Bürgerinnen und Bürger mit dem Staat interagieren können, sondern damit eben auch Software und Apps von Bürgerinnen und Bürgern und Firmen mit der Software der Verwaltung sprechen können. Und da glaube ich, fehlt noch genau eine kleine Lücke, die es zu füllen gilt, wo es auch innerhalb der Bundesverwaltung schon entsprechende Gedanken in diese Richtung gäbe es eigentlich, oder? Jetzt ist die Frage, oder sind die schon so weit, dass man die zu einem Gesetz machen kann? Und haben wir hier nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir dieses Gesetz jetzt halt machen, die Möglichkeit, hier etwas zu regeln, auch wenn wir nicht schon 20 Jahre darüber debattieren?
Mhm. Oder? Okay. Also nicht nur öffentlicher Code und öffentliche Daten, sondern auch öffentliche Schnittstellen, damit die digitale Dynamik und vielleicht sogar die digitale Seele durch die Infrastruktur des Staates segeln und fliegen kann.
Oh, das mit der Seele, das geht jetzt weit. Aber ja, es ist tatsächlich so, oder? Wenn wir die Werte, die wir haben in der Schweiz, die in unserer Verfassung und in unserer Mentalität stecken, wenn wir gestalten wollen, wenn wir nicht wollen, dass die Digitalisierung etwas ist, das über uns hinwegrollt wie eine brutale Welle, sondern wenn das etwas ist, das wir miteinander bauen, wo wir miteinander weiterkommen sollen, so wie die großen Bauprojekte in anderen Zeitaltern uns weitergebracht haben, dann müssen wir solche Dinge regeln können, dann müssen wir solche Infrastruktur hinkriegen miteinander, weil sonst besteht die Gefahr, dass diese Handlungsfähigkeit immer mehr abnimmt, dass Aufgaben, nur weil sie jetzt digital möglich sind, plötzlich nicht mehr der Staat macht, obwohl sie es eigentlich absolut wenn man es ohne Computer denken würde, absolut in seiner Hoheit eigentlich wäre. Bin sicher, wenn wir eine Schweiz von morgen wollen, dann müssen wir sie bauen. Und diese gesetzliche Arbeit gibt uns das Fundament dazu. Mhm.
Bestens. Jetzt noch zum Schluss eine allgemeine Frage hinsichtlich Vernehmlassungen allgemein. Du hast ja jetzt eben mit diesem MBAG die Ochsentour gemacht sozusagen und nicht nur eine eigene Vernehmlassung formuliert, sondern auch andere Institutionen, Verbände, Parteien teilweise etwas unterrichtet, um was es überhaupt geht, gewisse Vorschläge gemacht und so weiter und so fort. Bekanntlich ist die Bundeskanzlei dabei, eine neue elektronische Vernehmlassungsplattform zu bauen, so zumindest die Absicht im CivicTech-Bericht. Aufgrund deiner Erfahrung jetzt mit der MBAG-Vernehmlassung als Prozess, nicht das Gesetz an sich, und andererseits deiner breiten Erfahrung im Aufbau von digitalen Technologien, digitalen Tools, was wäre deine Wunschvorstellung, wie eine solche Vernehmlassung in Zukunft beseelt vonstatten gehen kann?
Ich glaube, dass wir mit den technologischen Mitteln die Möglichkeit haben, die demokratische Mitbestimmung und Teilhabe noch weiterzubringen. Nicht dahingehend, dass man jetzt unbedingt bestehende Verfahren, wie wir wählen und abstimmen, jetzt unbedingt dringend über das Internet machen müsste. Gar nicht, darum geht es mir nicht. Sondern dass man an neuen Formen arbeitet, wie man jetzt technisch gesprochen, die Bandbreite eigentlich erhöht, oder? Weil wenn wir eine Abstimmung machen, oder? Wenn wir ein Ja oder ein Nein schicken, schicken wir ein Bit. Ein 0 oder 1 schicken wir da. Und zu sagen gäbe es aber sehr oft mehr. Und Lösungen zu finden, die mehr Menschen weiterbringen, glaube ich, bedingt ganz fest, damit, dass wir darüber nachdenken, wie wir unsere Demokratie noch weiterbringen und damit wir auch sicherstellen, dass das nicht so etwas ist in einigen Jahrzehnten, so wie wir heute vielleicht als Städter über die Landsgemeinden lächeln. Oder, das ist gut und recht, das ist Folklore, das macht man so. Aber that's not where it happens. Oder Demokratie muss der Ort sein, where it happens. Und das heißt immer, sie braucht Wartungsarbeiten. Es braucht hin und wieder ein kleines Update. Und der Vernehmlassungsprozess, den viele ja als Geheimwaffe der Schweizer Demokratie sehen, den zu beschleunigen, den zu öffnen für mehr Menschen, den so zu machen, dass er mit der gleichen Wirksamkeit, mit der breiten Vielfalt mehr Meinungen schneller, besser einholen kann. Ich denke, da liegt tatsächlich eine Chance, die man unbedingt packen muss, nicht zuerst mal mit einem Gesetz und dann einem mammutgroßen Projekt, sondern mit Prototypen, mit Experimenten, mit Ausprobieren und dazulernen. Genau hier muss das möglich sein, muss es möglich sein, dass das auch geschieht in einem Prozess, der inklusiv ist, der die Leute, der die Player an Bord holt, wo die Wissenschaft, die Zivilgesellschaft, die Parteien, alle Teil davon sind, diese Schweiz-Beschleunigung möglich zu machen. Und gerade dafür will ich mich noch weiter einsetzen.
Sehr schön. Mit diesem Plädoyer für eine Agilisierung der Schweizer Demokratie schließen wir diesen Podcast. Hannes, ganz herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir. Bis in Kürze.
Bevor ich mich für heute von Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und geschätzte Zuhörer, verabschiede, lade ich Sie ein, mir Ihre Reaktionen und Anregungen mitzuteilen. Auf www.govtechpodcast.ch finden Sie alle Angaben, wie Sie mit mir in Kontakt treten können. Insbesondere interessiert mich Ihre Meinung zu folgenden Fragen. Wollen Sie den Grundsatz Public Money, Public Code gesetzlich verankert sehen? Sollen Bund, Kantone und Gemeinden mit den gleichen digitalen Standards arbeiten müssen? Wie soll der Vernehmlassungsprozess digitalisiert werden? Zudem freue ich mich natürlich, wenn Sie meinen Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren, bewerten und persönlich weiterempfehlen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie mir gewogen bleiben. Ich, Rolf Rauschenbach, wünsche Ihnen bis zur nächsten Episode nur das Beste und verbleibe mit demokratischen, rechtsstaatlichen und föderalen Grüßen.